Ja, ich freue mich, euch heute von Gottes Güte erzählen zu können und möchte anfangen mit einem persönlichen heilsamen Erlebnis, was ich vor wenigen Wochen hatte. Wie viele andere von euch auch vielleicht, habe ich Rücken seit vielen Jahren. Da sind Verspannungen, da sind Blockaden, eine Bandscheibe hat sich verabschiedet. Und es kommt immer wieder zu irgendwelchen Muskeln, die sich zuziehen, die auf den Nerv drücken und die mich im Alltag einschränken. Ich habe alles Mögliche schon unternommen, viel Krankengymnastik, versuche meinen Teil zu tun mit Sport, mit Dehnen, aber irgendwie komme ich nicht richtig zum Zug. Und meine Schwester, die in einer anderen Stadt wohnt und die ich für ein paar Tage besucht habe, hat die Initiative ergriffen und mich bei ihrer Osteopathin angemeldet. Ach so, ich habe das Thema noch gar nicht genau, den Stefan gewinnt. Mein Thema ist Grace Anatomy. Gnade richtet uns auf. Also mit krummem, schiefem Rücken bin ich angekommen und ich war sehr gespannt, was mit mir passieren würde. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es ein ganz lautes Krachen geben würde und ja, dass alles wieder gut sein würde. Und ich habe mich vertrauensvoll in die Hände dieser Person gegeben, von der meine Schwester schwärmte. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, wie mir geschah. Es blieb ganz still, ganz behutsam, aber nach einer Stunde war ich nicht mehr dieselbe. Was seit Jahrzehnten blockiert gewesen war, was sich nicht bewegt hatte, war anschließend gerade gerichtet und neu geordnet. Ich kann das kaum beschreiben, aber Stellen, die immer wehgetan hatten, die immer zu hart waren, wurden plötzlich weich und ich stand anders aufgerichtet im Raum. Ja, mein Horizont hat sich schlagartig erweitert. Ich konnte nämlich zum ersten Mal seit langem wieder weit über die Schultern zurückblicken und ich konnte auch den Kopf schmerzlos heben und in den Himmel gucken. Und da habe ich erst mal Danke gesagt. Und eigentlich ist mir erst im Nachhinein klar geworden, wie schräg ich drauf gewesen war, wie verdreht ich unterwegs bin. Und eine Stunde in den richtigen Händen, die hat mich von Grund verändert und neu geordnet. Ja, auf einmal war ich achsengerecht, ich stand gerade und mein Kopf war wohltuend zurechtgerückt. Es war offensichtlich eine Jahrzehnte alte Blockade, die sie gefunden hat, irgendwo hier oben, aber die spüre ich jetzt bis hier unten. Anschließend hat sie mir noch eine Reihe von Übungen gegeben, die für mich persönlich zugeschnitten sind und auch auf meine Defizite, die überhaupt das Ganze bewirkt haben und das Ganze so verfahren haben. Ich muss jetzt also Bestimmtes machen, um diesen Erfolg auch zu stabilisieren und zu halten. Wenn ich aber vorher nicht diese Zentrierung erfahren hätte, hätte ich ewig weiter trainieren können. Alle Dehnungsübungen, aller Sport der Welt hätten ja nur das verfestigt und immer schmerzlicher gemacht, was schief lag in meinem Körper. Und das Erlebnis, von der richtigen Person berührt worden zu sein und ganz behutsam neu aufgestellt zu werden, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich überlegte mir, wo bin ich eigentlich sonst noch verdreht in meiner Grundhaltung? Was blockiert mich? Oder was ist die falsche Einstellung, die mir und anderen Schmerzen verursacht? Und wie viele von den Bemühungen in meinem ganzen Leben, die Dinge oder auch mich selber gerade zu rücken, scheitern daran, dass meine zentrale Blockade nicht gelöst ist? Und ich glaube, es lohnt sich für jeden von uns, sich die Frage einmal zu stellen. Woran bin ich aufgehängt? Was steht für mich an oberster Stelle? Und was im Einzelnen jede Person betrifft, gilt auch für Gruppierungen, zu denen wir gehören, zu Institutionen. Worauf ist auch die Kirche wirklich ausgerichtet? Was zentriert uns? Und so habe ich mir selber die Frage gestellt, warum in meinem Leben manches schmerzlich oder auch unglaublich anstrengend ist, was objektiv zu stemmen wäre. Was, wenn ich mich falsch aufgehängt habe? Wenn ich vielleicht mit religiös-sportlichem Ehrgeiz unterwegs bin und meine gottgegebene Grundausstattung damit eigentlich ruiniere, weil ich eine Fehlbelastung stärker immer wieder vornehme. Ja, das wissen wir aus der Orthopädie. Frühzeitiger Verschleiß oder auch bei den Ingenieuren entsteht durch unsachgemäßen Gebrauch. Ja, vielleicht mache ich mich kaputt mit was, wofür ich gar nicht geschaffen bin und wofür ich nicht bestimmt bin. Eins, was mir dazu einfällt, ist die Angst vor einem strafenden Gott. Wenn mich das im Kern antreibt, wenn das mein Zentrum ist, auf das ich alle meine Bemühungen richte, diesen wütenden, zornigen Gott irgendwie im Zaum zu halten, dann führt das ins Leere, dann führt das zu Schmerz und Erschöpfung. Und ich möchte jetzt auch nicht gegen irgendwelche Übungsregimes reden, gegen ein Trainingsprogramm geistlicher Art zum Beispiel. Denn auch Gemeindekultur, Disziplin und Tradition sind wichtig und sind gut. Ja, es gibt die Exerzitien, das sind ja nichts anderes als Exercises, also ein Trainingsprogramm, was uns in Gottes Nähe bringen soll. Aber das Training kann nie funktionieren und es kann nie heilsam sein, wenn es nicht am Heiland ausgerichtet und auf ihn zentriert ist. Sonst trainieren wir die falschen Muskeln und richten uns falsch aus. Entscheidend ist, dass wir unser Glaubensleben dem liebevollen Zugriff Gottes überlassen, nicht aus eigener Kraft versuchen, uns wieder gerade zu kriegen. Jesus Christus eröffnet uns die Gnade Gottes als den zentralen Dreh- und Angelpunkt für unser Leben. Die Gnade, die alles ins Lot bringen kann. Und wenn wir uns an der Erkenntnis wirklich ausrichten, dann bekommt alles seinen richtigen Platz. Was bedeutet jetzt eigentlich das Wort Gnade? Habe ich mich dann mitten in den Vorbereitungen auch nochmal gefragt und in die Suchmaschine eingefüttert. Und da kam zum einen die verzeihende Güte Gottes und, für mich überraschend, aber wunderbar, die Definition, Gnade ist ein Beziehungsgeschehen zu Gott. Ja, wir hören das Wort Beziehung, Geschehen durch Beziehung. Und das ist das, worauf Gott uns angelegt hat, wo wir uns geschaffen hat. Die zwei zentralen Wahrheiten für mich sind, Gott ist gut, durch und durch, und er meint es gut mit uns, mit jedem Einzelnen. Bei Gnade denken wir auch oft vom Wortbegriff her an Gnadenbrot, an Unverdientes, Gnade vor Recht. Und natürlich geht es darum, dass wir Gnade brauchen, dass unsere Verfehlungen Gnade notwendig machen. Aber gerade die Sünde und die Verfehlung stehen nicht mehr im Zentrum, sondern im Zentrum steht Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit. Und die räumt eben genau damit auf. Ich möchte euch dazu Psalm 103 vorlesen, die Verse 11 bis 13. Da beschreibt David Gottes Gnade und Güte, die eben den Abstand zu unseren Verfehlungen herstellt. Das ist ähnlich zu dem Psalm, den Judith heute gebraucht hat. Da heißt es, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Fest steht, gerade wenn wir besonders hilflos sind, wenn wir gescheitert sind mit dem, was wir uns so vorgestellt haben und uns in Situationen befinden, wo nichts mehr aus eigener Kraft zu funktionieren scheint, um die Haltung zu wahren. Gerade diese scheinbar aussichtslosen Lagen rücken uns ins Kraftfeld der Gnade Gottes und bringen uns dazu, sie endlich als Geschenk unverdient anzunehmen. Denn das definiert die Gnade. Der Theologe Richard Rohr nennt das Falling Upward, Aufwärtsfallen. Denn gerade am absoluten Tiefpunkt, wenn sich dann unsere Hoffnung auf Gott richtet, auf die Erkenntnis, dass er wirklich gut ist und dass er uns helfen kann und wird, dann beginnt Auferstehung. Dann richtet uns Gnade nicht, sondern richtet Gnade uns auf und macht uns gerade. Und an der Hand Gottes können wir von innen heraus neu anfangen. Ich möchte mit euch einige Heilungsgeschichten von Jesus in diesem Kontext betrachten. Wenn man die Geschichten der Blinden, der Gelähmten und Besessenen liest, denen Jesus begegnet, dann ist interessant, dass es eigentlich nie wirklich darum geht, warum sie jetzt dieses Problem haben. Jesus hält sich gar nicht groß damit auf, nach den Symptomen zu forschen, Ursachen oder Schuldfragen zu klären. Er kennt den Problemkern sowieso und erschreckt ihn nicht. Seine Perspektive ist eine Perspektive der Heilung. Jesus hat Gutes mit diesen leidgeplagten Menschen vor, aber er stülpt sich ihnen auch nicht ungefragt auf. Er bezieht sie vom ersten Moment an ein. Und ich möchte mit dem Buch Lukas anfangen, Kapitel 18. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, was ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Bartimäus bittet erstmal um Erbarmen. Und laut schreiend lässt er nicht locker. Er lässt sich von der Menge, von denen da vorne, die ja offensichtlich Prestige haben, nicht entmutigen und nicht abwimmeln, sondern geht aufs Ganze. Er weiß, wer Jesus ist und er weiß, was er für ihn hat. Und entsprechend antwortet Jesus, dein Glaube ist es, der dir geholfen hat, der dies möglich gemacht hat. Er weist darauf hin, dass das in ihn gesetzte Vertrauen, die Heilung, die auch Christus für ihn wollte, freigesetzt hat. Eine ganz andere Situation, erstmal scheinbar, finden wir im Buch Johannes, Kapitel 5, am Teich Bethesda. Da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Willst du gesund werden? Spricht Jesus den Mann direkt an, der seit Jahrzehnten auf seine Chance wartet und nie zum Zuge gekommen ist. Aber dieser beantwortet die Frage überhaupt nicht, sondern erst einmal bricht alles Leid, alle Enttäuschung aus ihm heraus und er muss seiner Verbitterung Raum schaffen. Und Jesus belässt es nicht bei dem Mitgefühl für diese schlimme Situation und er ist auch nicht verärgert oder enttäuscht über diese problemfixierte Einstellung des Menschen, der gar nicht auf Heilung aus ist, sondern eigentlich erstmal nur Beschwerden hat. Er nimmt etwas wahr in diesen leidgeplagten Menschen hinter dieser Mauer aus Verzweiflung und genau das spricht er im Kern an. Er sagt diesem Mann, steh auf. Und da zeigt sich, dass auch in diesem durch und durch resignierten Menschen noch ein Funke Glaube ist. Denn so negativ er auch ist, er sagt nicht, wie meinst du das? Hast du mal meine Beine gesehen? 38 Jahre, warum heute? Nein, da ist etwas in diesem Menschen, was sich nach Jesus ausstreckt und was den Glauben hat, dass er aufstehen kann mit Gottes Hilfe. Er zögert nicht eine Sekunde, sondern sogleich steht er auf. Was auch immer schiefgelaufen ist in diesem Leben, Gottes Gnade führt den Kranken körperlich, seelisch und geistig an den Punkt zurück, an dem Gott bei seiner Erschaffung sagte: Und siehe, es war sehr gut. Alles, was an Schmerz, an Sünde, an Elend dazwischen gekommen ist und ihn gebeugt hat, ist aufgehoben, wenn die Kraft von Glauben und Vergebung zusammenkommt. Zentral in jeder dieser Heilungsgeschichten ist in einzigartiger Art die Beziehung zwischen Jesus und jedem einzelnen Heilsuchenden. Alle diese Kranken, die Jesus gesund macht, glauben, dass Jesus ihnen helfen will und wird. Gott hat uns für Beziehung geschaffen, in Freiheit. Und deswegen drängt er uns seinen Willen auch nicht auf, noch nicht einmal Heilung, so sehr er sie sich für uns wünscht. Und so ist es tatsächlich unser Glaube, nicht unser Tun, unser Vertrauen, was uns Heil bringen und Heilung Gottes freisetzen kann. Glauben bedeutet die empfundene Zustimmung zur Güte Gottes. Siehe, dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus zu Bartimäus. Heilung geschieht nur da, wo wir auch gesunden wollen. Aber was ist, wenn bei aller Verzweiflung, bei all dem, was wir erlebt haben, ausgerechnet unser Glaube unheilbar in Mitleidenschaft gezogen wird? Wenn die Hoffnung so verkümmert ist und die Bitterkeit so groß ist, dass die Kraft nicht mehr reicht, um Gott die Arme entgegenzustrecken und sich daran festzuhalten, dass er mich sieht und Gutes will? Was, wenn Blindheit und Schmerz dominieren und der Blick auf Gott verstellt scheint? Wenn Verzweiflung sich wie ein bösartiger Tumor hineingefressen haben in alles, was an Hoffnung übrig war? Auch dazu gibt es eine wunderbare Heilungsgeschichte. Es ist die Geschichte von dem besessenen Knaben, der seit seiner Geburt von lebensbedrohlichen Krämpfen heil gesucht wird. Und wir finden sie in Markus Kapitel 9. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Seht ihr das feine Beziehungsgeflecht, das diese Heilung möglich macht? Gerade dieses Heilungserlebnis ist für mich besonders kostbar und auch tröstlich. Denn der erste Ausspruch Jesus, alles ist möglich dem, der da glaubt, hat für mich erstmal ein etwas erschreckendes Potenzial und löst fast ein bisschen Leistungsdruck auf. Ich muss genug glauben, damit was funktioniert. Und wenn was schiefgelaufen ist, dann ist ja offensichtlich mein Kleinglaube schuld. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Und der Vater in seiner Verzweiflung begreift genau das. Da kommt wieder das schöne Wort sogleich. Also aus dem Innersten, spontan, ohne Nachdenken, schreit dieser Vater: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist für ihn kein Widerspruch, sondern er will nicht erst mal abwarten, wie lange sein Glaube ihn trägt. Er weiß, dass beides bei Gott aufgehoben ist und er wirft sich Jesus zu Füßen mit allem, was er hat und auch dem, was ihn scheinbar von Gott zu trennen scheint, der Unglaube. Er weiß, beides bei Gott aufgehoben. Denn das ist ja auch schon Beziehung. Der Ruf, hilf meinem Unglauben, ist ein Schritt auf Gott zu, dem wir zutrauen, dass er sich darüber hinwegsetzen kann und dass er mit unserem Hoffnungsfunken etwas entzünden kann. Und Gott kommt uns entgegen. Die Zusage finden wir überall in der Bibel. Interessant auch wieder, wie die Menge, es wieder überhaupt nicht begriffen hat. Die halten die dramatische Heilung hier erstmal für missglückt. Der Patient scheint den Eingriff nicht überstanden zu haben. Ich frage mich, wie oft wir das Ergebnis von Gottes Wirken auch erstmal fehlinterpretieren, weil jemand am Boden liegt. Aber für Jesus ist es klar und einfach. Er ergreift das Kind, er richtet es auf und dieser Junge steht und er ist gesund. Und wir? Trauen wir Gott zu, dass er uns von unseren kleinen und großen Leiden erlösen kann und will? Oder haben wir uns vielleicht seit plus minus 38 Jahren auf unserer Matte resigniert und bequem eingerichtet und gehen so in unserer Krankenrolle auf, dass wir die gar nicht so unbedingt hergeben wollen? Ich kann von mir selbst sagen, dass ich manchmal so beschäftigt damit bin, mir mein tragisches Schicksal vor Augen zu halten, was wirklich nicht so sehr tragisch ist, dass ich aber den Blick für die Lösungswege verliere. Und nicht wie der blinde Bartimäus, mir den Weg schreiend durch die Menge auf Jesus zubahne, mit aller Entschlossenheit und meine Situation Gottes Hilfe anvertraue. Eines ist klar, Gnade lässt sich nur mit leeren und mit offenen Händen erbitten und empfangen. Aber dann richtet sie uns auf. Und wie geht es dann weiter? Wenn wir uns die Heilungsgeschichten in der Bibel angucken, dann gehen einige Geheilte. Aber viele von ihnen rennen, hüpfen, laufen oder springen wie ein Hirsch. Und das ist das, woran das Volk Israel oder die Jünger, die Jesus nachfolgten, den Messias erkannten. Denn er erfüllte die Prophezeiung aus Jesaja 35. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Gott lädt uns ein, ihm zuzutrauen, dass er unsere Angelegenheiten gerade rückt, dass er uns aus unseren persönlichen Lähmungen befreit und unsere Blindheit aufhebt. Für meinen gerade gerückten Rücken mache ich jetzt, auch wenn es mir schwerfällt, dreimal in der Woche meine Übungen. Ja, die gedehnten, die kurzen Muskeln auf der einen Seite müssen gedehnt werden, die schwachen auf der anderen müssen trainiert werden und das zieht und manchmal zieht es auch an anderer Stelle. Aber ich möchte diesen Erfolg nicht hergeben. Ich möchte meinen Teil dazu tun, dass dieses heilsame Erlebnis mir erhalten bleibt. In der Medizin spricht man von Therapietreue, weil auch wieder die Arzt-Patienten-Beziehung zählt und jeder seinen Teil beiträgt. Die Krankengymnastik geistlicher Art ist gut und wichtig und Heilung ist oft ein langsamer und schrittweiser Prozess. Entscheidend ist und bleibt aber die anfängliche Ausrichtung auf Gottes Güte. Diese Erkenntnisse festige ich und nicht nur mein eigenes Bewegungsgerüst. Nicht wir richten uns auf, nicht wir rücken Dinge gerade, nicht wir trainieren uns fit für das Reich Gottes. Trauen wir Gott zu, dass er es gut mit uns meint, dass er die Dinge in Liebe richten wird, ohne schmerzhaftes Krachen, sondern zart und liebevoll. Und wir dürfen genau kommen, wie wir sind, krumm und schief, gram gebeugt, leer gelaufen oder schwer beladen. Alles, was es braucht, ist das kleine Fünkchen Hoffnung und das Zutrauen in seine Güte. Es gibt einen Psalm, den ich jetzt nicht mehr in Gänze lesen möchte, aber zu dem ich euch einlase, der Psalm 18. Habe ich festgestellt, ist ein durch und durch orthopädischer Psalm. Da sind so viele körperliche Zusprüche für körperliche und daraus auch geistliche Gesundheit. Wir haben das eine sogar auch gehört, er führt mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, sagt David, denn er hatte Lust zu mir. Gott zieht uns aus der gebeugten Haltung in das Aufrechte. Vers 30 sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das geht nur mit gesundem Rücken und gesunden Beinen. Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Und Vers 36, deine Huld macht mich groß. Wenn gebeugtes gerade wird, dann gewinnen wir an Größe. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Und nachdem ich jetzt so viel Orthopädisches erzählt habe, möchte ich euch auch sagen, was das Wort Orthopäde bedeutet. Aus dem Griechischen kommt, orthos heißt gerade und pädi ist das Kind. Der Orthopäde ist der, der das Kind wieder gerade richtet. Und das ist die Zusage des himmlischen Vaters. Sein Wunsch für uns ist, dass wir unseren Blick heben und uns aufrichten lassen. Sein Angebot für ein Beziehungsgeschehen, für die Gnade, stehen immer am Anfang und sie bleiben im Kern. Wenn wir es zulassen, dann kann uns seine Hand ergreifen, so wie Jesus Hand diesen scheinbar toten Jungen ergriffen hat, uns aufrichten und uns neu ausrichten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Auf dem Weg bin ich unterwegs, nicht erst seit ein paar Wochen, sondern geistlich seit vielen Jahren. Und alle diese drei Heilsgeschichten betreffen auch mich auf ihre Art. Es gibt wirklich Tage, da nöle ich auf meiner Matte rum und ich will die ausgestreckte Hand des Heilands gar nicht sehen, weil ich so mit mir selber beschäftigt bin. Ich kenne die Empfindung des verzweifelten Vaters, der im selben Atemzug so widersprüchliche Dinge ruft, wie ich glaube nicht, aber bitte hilf mir, du bist meine Rettung. Das war übrigens die Jahreslosung 2020 und das fand ich wunderbar, dass der Unglaube und die Zusage, dass Gott etwas damit machen kann, im Zentrum dieses Jahres standen. Also eben nicht der Unglaube, sondern die Tatsache, dass es mit dem Unglauben nicht zu Ende ist. Und ich wünsche mir auch mehr für mich von der Entschlossenheit des schreienden Bartimäus, der in seiner Blindheit den klaren Blick dafür hat, wer ihm allein helfen kann und wird. Aufgerichtet durch Gottes Gnade dürfen wir an seiner Hand durchs Leben gehen und mit jedem Schritt beweglicher und freier werden. Gott sei Dank.